Es fehlt nicht am Ziel selber, es fehlt auch nicht an der Motivation, sondern es fehlt an Struktur.
Als ich das Buch gelesen habe, war das für mich ein Gamechanger, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da wirklich sehr viel umgekrempelt danach, weil man sich eingeredet hat, okay, Hauptsache ich fange mal an. Und das fand ich sehr, sehr geile Verbildlichung, warum diese 1%-Regel eben so powerful ist.
Nicht zu sagen, ich gehe jetzt 20 Minuten rauslaufen, sondern die einzige Gewohnheit, die man sich aneignet, ich komme von der Arbeit heim, ziehe mir meine Sportschuhe an und gehe raus. Und wenn ich gar keinen Bock habe, dann gehe ich halt wieder rein.
Ich habe quasi jetzt nicht mit dem Neujahrsvorsatz gestartet, sondern mit dem, ich sag mal, Mitteljahrsvorsatz, dass ich meine VO2 Max verbessere, dass ich einfach generell meine kardiale Fitness ein bisschen verbessere.
Und auf keinen Fall auf die eigene Disziplin vertrauen, weil das geht immer schief. In den allermeisten Fällen geht das immer schief. Ich glaube, da sprechen die allermeisten Leute aus Erfahrung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Bevor wir heute in die Folge reinstarten, noch ein kleiner Aufruf. Und zwar seid ihr immer fleißig am Zuhören und am Zuschauen. Und was uns und dem Podcast am meisten beim Wachsen hilft, ist, wenn ihr uns auch eine Bewertung gebt. Also egal, wo ihr gerade hört, auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auch auf YouTube, gerne eine Bewertung dalassen, einen Daumen hoch dalassen. Das hilft uns, noch mehr Reichweite zu gewinnen und noch mehr Themen für euch sehr spannend aufzubereiten. Vielen Dank. So. Heute eine Neujahrsepisode sozusagen. Am 1.1. kommt diese Folge ja live. Und ich glaube, wir kennen es alle, das ist wieder die klassische Zeit, wo man mit Vorsätzen anfängt. Ne? Wenn man sich überlegt, okay, jetzt das alte Jahr ist vorbei, das neue Jahr fängt an. Was nehme ich mir jetzt vor? Vor allem gesundheitlich, privat. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Vorsätze. Und was wir, denke ich, alle kennen, dass man Schwierigkeiten hat, diese Vorsätze dann auch tatsächlich über den Januar, Februar, März hinaus so wirklich durchzuhalten. Ich weiß nicht, wie war das bei dir jetzt rückblickend? Was hast du dir für 2025 vorgenommen? Beziehungsweise hast du das dann auch wirklich durchgehalten und geschafft?
Ja, ich habe mir sicher ein paar Sachen vorgenommen, würde ich sagen. Also ich nehme manchmal auch sehr, sehr viel vor. Und ich habe auch auf jeden Fall viel davon nicht geschafft. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, meine Muskelmasse um 4 Kilogramm zu erhöhen letztes Jahr. Ja, das habe ich nicht geschafft.
Weniger geworden,
das
sieht man dir an.
Nee, ich bin wirklich weniger geworden. Okay. Ja. Und es ist ganz interessant, weil ich habe eben mir dann auch vorgenommen gehabt, ja, ich gehe dann auch so und so oft und häufiger ins Gym. Und Problem ist so, das habe ich nicht so ganz gemeinsam geplant mit den geschäftlichen Vorsätzen, die ich mir auch gestellt habe. Und der ganzen Arbeitszeit, die ich investiere, war es dann manchmal einfach zu viel gewesen. Und ich habe dann auch nicht geschafft, so, du musst ja wirklich, um Muskelmasse aufzubauen, noch mehr Progressive Overload, du musst ausreichend essen. Und dann gibt es halt die Tage, wo ich vergesse, irgendwie eine Mahlzeit zu mir zu nehmen oder wo ich dann irgendwie einfach nicht schaffe, das Gewicht so stark zu erhöhen, jede Woche oder auch jeden Monat. Das heißt, man brennt dann so ein bisschen aus. Ich habe mich da sozusagen einfach ein bisschen übernommen. Das heißt, hat für mich überhaupt nicht gut geklappt. Ich habe sogar eher abgenommen. Das lag aber wiederum daran, dass ich mir zwischendrin im Jahr dann gesagt habe, ich will jetzt mehr Cardio machen. Das heißt, also am Ende habe ich es dann sozusagen aufgegeben und mir neue Ziele gesetzt, die ein bisschen adäquater waren.
Ja, es geht, denke ich, vielen, vielen Leuten gleich. Ist mir auch nicht anders gegangen. Ne? Ich habe mir auch viele Sachen vorgenommen, die, wenn nicht mal die Hälfte davon, hat man dann am Ende geschafft. Ich glaube, manchmal macht man es auch bewusst, dass man ein Ziel sehr, sehr hoch steckt, damit man auch happy sein kann, wenn man es dann irgendwie nur teilweise erreicht. Aber ja, was mir sehr geholfen hat, ich habe auch, das hast du ja auch gelesen, ne, das Buch Atomic Habits von James Clear. Das ist, glaube ich, eines der bekanntesten Bücher in dem Space, also eines der bekanntesten, ich sage jetzt mal, Psychologiebücher, die es da draußen so gibt. Und da geht es eben auch um dieses ganze Thema, hey, wie kann man es denn endlich mal schaffen, Vorsätze wirklich durchzuziehen? Und weil das ja so gut zur Zeit passt, dadurch, dass diese Folge ja eben zu Neujahr rauskommt, glaube ich, ist es mal interessant zu sehen, was man davon vielleicht für einen selber mitnehmen kann. Ne? Was wir jetzt aus unserer Sicht vielleicht anders machen könnten, wenn wir uns Ziele stecken, wenn es darum geht, diese Ziele dann auch tatsächlich zu erreichen. Und das fand ich sehr spannend und super hilfreich. Ne? Ich habe dann auch, wo ich das gelesen habe, gleich so ein paar Sachen für mich in die Tat umgesetzt und das auf jeden Fall als super, super hilfreich empfunden. Da kommen wir heute sicher so ein paar abstrakte Begriffe wie irgendwie, was weiß ich, 1%-Methode und so ab. Aber das werden wir dann alles erklären, was praktisch damit gemeint ist. Der Fakt ist ja nämlich eigentlich, die Vorsätze, die scheitern meistens nicht an der Motivation. Ne? Das ist ja voller Motivation am Jahresanfang und denkt sich so, hey, das ist so ein Turning Point, jetzt ist die Zeit, so ein bisschen was zu ändern. Es fällt halt üblicherweise immer in den Januar hinein, deswegen boomen ja auch Fitnessstudios so, deswegen boomt auch dieser ganze Gesundheitsmarkt im Januar so, weil man natürlich, kommt vielleicht auch ein bisschen daher, Weihnachten ist immer eine Zeit, wo man sich ein bisschen gehen lässt, unter Anführungszeichen. Ne? Da wird vielleicht mal Alkohol getrunken, da wird viel gegessen, da isst man sehr, sehr viel Zucker und danach kommt dann so unter Anführungszeichen das Reckoning, wo man dann sagt, okay, und jetzt ist so ein kleiner Turning Point und jetzt will ich was anders machen. Und wir wollen eben heute auch genau um dieses Thema gesundheitliche Vorsätze so ein bisschen darüber sprechen und wie man es dann auch 2026 endlich schafft, die auch durchzuhalten. Und dann, wenn wir die gleiche Folge nochmal Ende 2026 machen, wir dann über andere alle Antworten. Ziele reden können, die wir erreicht haben und nicht über die, ja, die wir vielleicht nur halb erreicht haben, weil sie vielleicht völlig unrealistisch oder viel zu hoch gesteckt waren. Und das ist nämlich eben meistens das Problem. Ne? Man setzt sich ein Ziel, hat aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Also es fehlt nicht am Ziel selber, es fehlt auch nicht an der Motivation, sondern es fehlt an Struktur und am Prozess, wie man dieses abstrakte Ziel, das irgendwo in der Zukunft liegt, ein bisschen kleiner aufbrechen kann und sagen kann, okay, hey, das mag zwar das Ziel sein, aber der Prozess, wie ich dahin komme, den muss ich auch schon im Kopf haben. Ansonsten wird es nicht funktionieren.
Ja, also nochmal auf Atomic Habits zurück. Ich fand das Buch eigentlich auch sehr cool. Ich habe es zugegebenermaßen, aber ich glaube, das ist 7 Jahre her oder so, dass ich das gelesen habe. Hat mir aber, glaube ich, sehr viel geholfen am Anfang, als ich mich sehr viel mit Unternehmertum beschäftigt habe. Und generell einfach während des Studiums eigentlich schon auch viel, ich glaube, neben der klassischen Laufbahn mich umgeguckt habe. Und ich finde, da lernt man einfach, hat man extrem viel fürs Leben gelernt. Ich habe aber trotzdem natürlich nie alles davon umgesetzt, was, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung ist. Und das vielleicht auch jetzt nochmal eher so als Disclaimer von meiner Seite. Ich glaube nicht, dass man jetzt immer alle seine Vorsätze unbedingt umgesetzt bekommen haben muss. Und das fand ich eben auch so spannend in diesem Buch, dass es halt nicht unbedingt immer um klare Ziele gehen muss, sondern auch darum gehen kann, okay, dass du jeden Tag einfach ein bisschen besser wirst, ne? Und ich glaube, dass man diesen Shift, also dann kann man dieses Wort Mindset dann auch benutzen, diesen Mindset-Shift irgendwie hinbekommt. Ich glaube, das fühlt sich sehr gut an, weil man eigentlich dann das bekommt, was man, ich weiß nicht, ob es auch im Buch vorkommt, Growth Mindset nennt. Das heißt, man will einfach immer weiter wachsen. Und dann reicht es eigentlich, dass man am Ende des Jahres zurückschaut, okay, war ich dieses Jahr irgendwie ein Stück besser als das Jahr davor? Und dann fallen einem normalerweise viele Beispiele ein, wenn man so denkt und so arbeitet. Und man ist dann eigentlich auch schon sehr happy damit, auch wenn man vielleicht es eben nicht geschafft hat, irgendwie den Marathon zu laufen oder die 4 Kilogramm Muskelmasse zuzulegen. Es ist dann eher zweitrangig, zumindest aus meiner Sicht.
Ja. Du hast Growth Mindset genannt. Am Ende geht es da ja auch sehr viel um, also im Buch, das schlägt eigentlich genau in die gleiche Kerbe, aber da geht es mehr so darum, dass man identitätsstiftende Gewohnheiten, man es genannt, ne, sich aneignet, indem man einfach sagt, okay, hey, mein Ziel ist nicht, ich möchte fitter werden, sondern mein Ziel ist, meine Wahrnehmung von mir selber dahin zu bringen, dass man sagt, ich bin ein Mensch, der sich gerne und viel bewegt.
Ja, ja? Genau.
Weil das lässt sich dann viel, viel besser mit diesen Gewohnheiten auch vereinbaren. Weil jedes Mal, wenn du dann rausgehst und dich bewegst, dann ist das wie so eine Stimme genau für diese Identität, wie so ein Vote. Ne? Und über die Zeit hinweg, und das klingt dann immer so ein bisschen abgedroschen und viele Leute sagen immer, ja, das ist ja alles nur so, unter Anführungszeichen, Psychoscheiß. Ne? Aber das ist es eben halt genau nicht, weil es funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Und wir werden dann später auch noch über ein paar verschiedene Beispiele reden, ne? Vor allem, wenn es darum geht, wie soll so eine neue Gewohnheit dann auch tatsächlich ausschauen, wie schaffe ich es, damit ich die dann auch tatsächlich durchhalte. Und da sind super viele nützliche kleine Hacks dabei und super viele nützliche Tipps dabei, wie man es denn dann auch tatsächlich schafft, sich dahin zu wandeln von ich sitze den ganzen Tag nur am Schreibtisch bis hin zu, hey, ich bin eine Person, die sich tatsächlich gern und viel bewegt. Ne? Weil dann hat man, glaube ich, das Ziel erreicht, weil am Ende ist es bei allem, was Longevity betrifft, irgendwie so, dass man das schaffen muss, zur Routine zu machen, dass man nicht aktiv auf Sachen verzichten muss und das auch als Verzicht erlebt, wenn es jetzt was weiß ich um Fasten geht oder ich möchte weniger Zucker essen oder was weiß ich, sondern man braucht da eine andere Wahrnehmung davon. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und ich hatte jetzt vorher schon gesagt, so hey, es geht doch viel mehr um den Prozess und viel weniger ums Ziel. Und da geht es um dieses 1%, ich sage es jetzt mal, Modell. In der Praxis ist es natürlich sehr viel einfacher verständlich. Ne? Ich meine, beim 1%-Modell geht es am Ende darum, dass du sagst, hey, ich möchte jeden Tag 1% besser sein. Und wenn ich mich jeden Tag ein Jahr lang, 365 Tage, um 1% verbessere, wenn das tatsächlich so wäre, was glaubst du, was da dann am Ende Zinseszinseffektmäßig für eine Zahl dastehen würde, wenn du jetzt nicht runterschaust?
Ich weiß es, weil ich es gestern natürlich nochmal nachgeschaut habe. Aber
dann haust du aus.
Das Interessante ist ja, was passiert da? Also es ist eben 37 Mal besser und es ist eben nicht nur irgendwie jeden Tag, also jeden Tag 1% hört sich ja erstmal super wenig an, ne? Und wäre dann ja theoretisch, wenn man es einfach addieren würde, wäre es dann irgendwie ja 3,65 Mal besser. Ne? Aber so ist es natürlich nicht, es ist compounded. Das heißt, danach ist es ja 1% von 101% und danach 1% von 102%, beziehungsweise ein bisschen mehr sogar.
Dann schon.
Genau, es ist dann ja eh schon gecompounded. Und ich glaube, das unterschätzt man eben so krass, wie so Mini-Dinge im Alltag, wenn man die regelmäßig einbaut und das dann Stück für Stück auch aufbaut, wie das eigentlich das Leben so ein bisschen verändern kann. Ne? Sei es irgendwie nur jeden Abend, meinetwegen sich sogar nur 20 Minuten hinzulegen oder hinzusetzen und zu einem bestimmten Thema was zu lesen. Wenn du es aber jeden Abend machst, dann wird dein Wissen zu dem Thema trotzdem enorm compounden. Ne? Und du wirst irgendwann dich auch als jemand identifizieren, der das macht, und machst es dann vielleicht auch schon eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Ne? Das finde ich, das ist schon enorm powerful. Aber man muss auch dazu sagen, es klappt natürlich auch nicht immer, weil vielleicht sind das manchmal Sachen, die will man dann einfach nicht weitermachen. Ne? Also, und das ist ja dann auch in Ordnung. Aber ich finde, nach diesem Modell einfach zu denken, funktioniert enorm gut, weil du dann irgendwann anfängst, alles so zu sehen und zu sagen, okay, ja, ich fange immer klein an. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich klein anfange. Sei es irgendwie, ich war ein Jahr lang nicht mehr joggen, dann gehe ich jetzt raus und laufe halt auch nur 10 Minuten. Dafür war ich aber. Und dann mache ich das jetzt mal zweimal die Woche und dann nächste Woche schaffe ich schon mehr und immer mehr und immer mehr. Ne? Und das führt dann immer nicht zu dieser unfassbar frustrierenden Situation, dass man dann auf einmal alles rausbolzt, danach ein totales Dopaminloch fällt, total fertig ist auch und überarbeitet ist oder übergesportelt ist, sondern man wirklich langsam sich reingesteigert hat und eigentlich merkt, okay, es ist ja überhaupt nicht anstrengend, überhaupt nicht schlimm für mich. Und irgendwann gräbt sich das so in deinen Kopf rein. Und ich finde das total, also ich fand, als ich das Buch gelesen habe, war das für mich ein Gamechanger, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da wirklich sehr viel umgekrempelt danach. Und ich würde sagen, manchmal auch zu viele Dinge auf einmal angefangen, zu viele Low-Friction-Sachen auf einmal angefangen. Aber es hat trotzdem dazu geführt, dass man am Ende viel mehr gemacht hat, als man sonst machen würde, weil man eben nicht sich immer eingeredet hat, hey, das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich so wenig mache, sondern man sich eingeredet hat, okay, Hauptsache ich fange mal an. Ne? Mhm. Und das fand ich eine sehr, sehr geil, sehr, sehr geile Verbildlichung, warum diese 1%-Regel eben so powerful ist.
Das Interessante ist, man muss eben ja zum Beispiel gar nicht mit diesen 20 Minuten Lesen am Abend starten. Man kann zum Beispiel sich nur vornehmen, ich lese eine Seite.
Genau, ja.
Also dass so, dass man das in eine möglichst kleine, in einen möglichst kleinen Aufwand runterbricht und sagt, okay, ich nehme mir jetzt vor, ich lese jeden Abend eine Seite. Manchmal sind es vielleicht mehr, aber diese eine Seite, die muss ich jeden Tag schaffen. Bei 20 Minuten, das ist vielleicht für viele dann schon wieder 10, 15 Seiten, wenn die Zeit dann manchmal knapp ist. Aber es gibt keine Entschuldigung zu sagen, dass man nicht am Abend noch 2 Minuten Zeit hat, eine Seite vom Buch zu lesen. Ne? Und genau darum geht es. Oder auch beim Laufen, nicht zu sagen, ich gehe jetzt 20 Minuten rauslaufen, sondern die einzige Gewohnheit, die man sich aneignet, ich komme von der Arbeit heim, ziehe mir meine Sportschuhe an und gehe raus. Und wenn ich gar keinen Bock habe, dann gehe ich halt wieder rein. Ne? Aber diese Gewohnheit muss man sich praktisch aneignen, dass man sagt, okay, wie kann ich das möglichst klein runterbrechen, dass das auf jeden Fall in meinen Alltag passt, dass es auf jeden Fall keine Ausrede gibt, es nicht zu machen. Und da muss man dann, glaube ich, schauen, wie sich das entwickelt. Ne? Manche gehen dann vielleicht her und lesen jeden Abend automatisch schon 10 Seiten, weil sie sich denken, okay, eine Seite, jetzt will ich ja wissen, wie es weitergeht. Also ich meine, kommt aufs Buch drauf an. oder beim Laufen so, okay, ich werde jetzt nicht mir die Laufschuhe oder mir mein Sportzeug anziehen und rausgehen, dann nichts machen. Aber wie gesagt, es geht mehr um die Philosophie dahinter, zu sagen, dass man eben nicht anfängt, Kompromisse zu machen und gleich anfängt, okay, jetzt laufe ich 10 Kilometer und das mache ich aber dann nur 2-mal, weil dann tun mir meine Knie weh und dann werde ich total überanstrengend. Wenn ich nie laufen gehe, dann kann ich nicht mit 10 Kilometer laufen anfangen. Das ist ja auch gar nicht gut.
Ja, was ich halt so spannend fand, das ist halt dieses starke Gegenargument gegen das, was man ja sonst ständig hört irgendwie. nur wenn du so und so viel machst, dann macht es wirklich Sinn so. Ne? Also das ist ja eigentlich so tief drin in so vielen Köpfen und dann bekommst du irgendwie gesagt, ja, nur wenn du gescheit ins Fitnessstudio gehst und das schon vorher kannst und das gelernt hast, dann macht es erst richtig Sinn. Nee, es macht Sinn, dass du, es macht sogar Sinn, wenn du nur 10 Minuten hingehst und meinetwegen einfach mal da bist und irgendwie irgendwas machst, ganz egal. Aber du fängst an, dich daran zu gewöhnen, es fängt an, ein Teil von dir zu werden und wenn du das dann mal 5 bis 10 Mal durchgezogen hast, dann fängst du auf einmal an, immer mehr zu stacken. Ne? Und die meisten Leute haben ja eigentlich auch einfach schon das Problem, überhaupt richtig anzufangen. Ne? Und wenn man es halt von Anfang an schon so richtig unenjoyable macht und sich gleich schlecht machen lässt, dann da hat man eben mit dieser 1%-Geschichte wirklich aus meiner Sicht das beste Gegenargument. Und das fand ich einfach sehr angenehm. Hat für mich enorm gut funktioniert, weil ich immer sowas, ja, mich haben solche Dinge immer enorm gestört, zum Beispiel.
Mhm. Super wichtiges Takeaway, dass man sich da von anderen auch gar nicht reinreden lässt, ja, sondern jede Routine oder jede Gewohnheit, die man sich aufbaut, die sollte möglichst perfekt in den eigenen Alltag reinpassen. Ne? Und der eigene Alltag, der ist halt super individuell, genauso wie die Biologie halt super individuell ist. Ja. Deswegen ist mir dann eigentlich relativ egal, wenn, was weiß ich, du da eine andere Gewohnheit hast als ich, wenn sie für mich passt und ich sie für mich nur so durchhalten kann. Also auch wenn es irgendwie um das Thema Fitnessstudio geht, ne? Wenn die Leute dann immer sagen, du musst unbedingt in der Früh ins Fitnessstudio gehen und was weiß ich. Ja, ich gehe auch in der Früh ins Fitnessstudio und ich finde es jetzt super fein, aber vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, es geht gar nicht. Ne? Also ich habe da keine Energie, wie auch immer, aber es ist am Ende auch eine Routine, die man sich aneignet, man gewöhnt sich dran und jetzt passt es total gut. Ne? Und
Wir haben vor einer Woche oder so haben wir darüber geredet, haben wir eben mal unsere Statistiken angeschaut, wie oft wir im Fitnessstudio waren, oder? Und seitdem wir morgens ins Fitnessstudio gehen, gehen wir irgendwie doppelt so häufig ins Fitnessstudio.
Ja, bei mir ist auch mehr als doppelt so viele
Sign-ups. Bei dir sogar mehr als doppelt
Sign-ups,
so viel.
Bei Wellpass, was wir ja nutzen. Ne?
Also bei dir ist sogar mehr als doppelt so viel.
Ja, bei mir
war es ungefähr doppelt,
mehr
so
als doppelt so viel.
Ja. Und ich hatte das niemals gedacht. Ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, ehrlicherweise. Aber es war einfach der Fakt, dass man halt eigentlich dadurch, und das war mein Gedanke, als ich das ursprünglich angefangen habe, war, okay, ich habe weniger Friction, weil am Nachmittag habe ich immer eine Ausrede, weil ich schon so kaputt bin vom Arbeiten, weil ich einfach schon so müde bin und so in der Decision-Fatigue drin bin. Und ich mir dachte, ey, wenn ich jetzt morgens gehe, dann ist es erledigt und dann habe ich schon was für meinen Körper getan. Und das Interessante ist, es hat wirklich funktioniert. Man musste es nur am Anfang wirklich sich ein bisschen zwingen, einfach mal dort zu sein. Und ich bin da manchmal sogar einfach nur in die Sauna gegangen. Aber trotzdem, am Ende habe ich halt jetzt viel mehr Sport gemacht und war viel häufiger im Fitnessstudio, als wenn ich es nachmittags gemacht hätte. Und das ist eigentlich ein super Beispiel gewesen. Das fand ich sehr interessant, wie das von alleine dann passiert. Ne?
Ja, das hat bei mir auch enorm gut funktioniert. Auf der anderen Seite denke ich mir wieder, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job hätte, wo ich weiß, dass ich jeden Tag um 16 Uhr aus dem Büro gehe, also wenn der Arbeitsalltag, den man hat, schon sehr fixiert ist, dann würde wahrscheinlich das auch nach dem Arbeiten gut funktionieren, ne? Weil dann zählt es halt einfach zur Routine, dass ich um 16 Uhr aus dem Büro gehe und danach halt dann ins Fitnessstudio fahre.
Genau, wenn man das so steuern kann.
Bei uns sind die Tage halt natürlich immer so ein bisschen Open-End. Genau. Also man macht halt, was man halt machen muss und meistens am Ende versucht man noch ein bisschen mehr zu machen und da ist es halt schwierig. Ne? Und vor allem um 19 Uhr, da geht man um 19 Uhr ins Fitnessstudio, ist voll bis oben hin. Man muss ständig warten auf seine Geräte, das ist natürlich auch nicht zuträglich. Ne? Das ist schneller mal so der Fall, dass ich sage, okay, dann mache ich die Übung halt heute nicht in der Früh. Ist genug Freiraum,
ja, oft,
um alles zu nutzen.
Argumente zu skippen auf jeden Fall.
Deswegen, ja, da habe ich mich selber super, super oft ertappt.
Ja.
Also um vielleicht wieder ein bisschen zurückzukommen, wir haben am Anfang über Ziele geredet und wir haben jetzt über diesen Prozess geredet, über diese 1%-Regel, dass man sagt, hey, jeden Tag ein kleines bisschen besser. Am sinnvollsten ist natürlich, wenn man beides so ein bisschen kombiniert und man sich am Anfang mal die Frage stellt, also man muss mit so einer kleinen Diagnostik mal starten, ne, und sich anschauen, man kann das jetzt auch während dem Podcast machen, sich mal die Frage stellen, hey, was ist denn 2025 für mich der größte Blocker gewesen? Oder ich meine, wir sind ein Gesundheitspodcast, dann lass doch mal über Gesundheit reden. Hey, was ist für mich 2025 gesundheitlich die größte Bremse gewesen? Was würdest du sagen, ist das bei dir gewesen?
Also ich glaube, wovon ich, und das habe ich eben Mitte des Jahres erkannt, wovon ich am meisten profitieren würde, wäre eigentlich Cardio. Also einfach mal wieder, weil ich habe einfach, als ich gegründet habe und am Anfang vom Studium, ich habe mich unfassbar wenig bewegt. Ich war so fokussiert auf Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Ich habe alles irgendwie andere links und rechts stehen lassen. Und habe eigentlich genau das gemacht, was man eigentlich, wenn man ein Gesundheitsunternehmen gründet, nicht denken würde, was man macht. Ich habe eigentlich einfach überhaupt nicht auf mich geachtet. Und da hat meine Cardio-Fitness enorm drunter gelitten, wo ich irgendwie kurz nach der Schule noch ganz locker irgendwie mal 10 Kilometer am Nachmittag gelaufen bin, war das jetzt für mich schon echt arg, muss ich ehrlich sagen, zwischendrin. Wo ich sagen muss, ja, wahrscheinlich hätte ich es geschafft, aber es wäre schon echt arg gewesen und ich wäre auch nicht schnell gewesen. Und das war so eine Erkenntnis dieses Jahr, wo ich gesagt habe, okay, damit muss ich jetzt aufhören. Aber das habe ich erst Mitte des Jahres entschieden. Und am Anfang des Jahres habe ich total falsch erkannt gehabt, okay, ich muss jetzt hier nochmal Masse draufpacken. Und deswegen fange ich jetzt genau das an. Also ich habe quasi jetzt nicht mit dem Neujahrsvorsatz gestartet, sondern mit dem, ich sage mal, Mitteljahresvorsatz, dass ich meine VO2 Max verbessere, dass ich einfach generell meine kardiale Fitness ein bisschen verbessere. Und das merkt man halt dann gleich im Alltag mit mehr Energie. Ne? Das ist schon was ich echt spüre. Ne?
Bei mir ist es so ein bisschen anders gewesen. Ich habe, mir ist zum Beispiel Schlaf ein sehr wichtiges Thema und was ich früher immer unterschätzt habe, ist diese Regelmäßigkeit. Wann gehe ich ins Bett und wann stehe ich auf? Früher war das, okay, ja, ich bin unter der Woche immer zur gleichen Zeit aufgestanden, aber mal hat man halt noch die Serie irgendwie fertig geschaut, dann hat man noch hier noch was gelesen, dann ist man hier vielleicht noch unterwegs gewesen und es gab keine so eine wirkliche Zeit, wo man gesagt hat, okay, ab, was weiß ich, 23 Uhr sollte aber finito sein und da will ich irgendwie daheim sein und schlafen und irgendwie runterkommen und so. Und das ist auf jeden Fall was, wo man noch mehr Fokus drauflegen kann. Nicht nur, weil ein Wearable oder ein Whoop das zum Beispiel sehr abstraft, wenn man sehr unregelmäßige Zu-Bett-Geh-Zeiten und Aufstehzeiten hat, sondern einfach, weil man selber merkt, dass es für den Rhythmus super wichtig ist und man in der Früh dann auch viel leistungsfähiger ist. Jetzt nicht nur körperlich, wenn man irgendwie ins Fitnessstudio geht, sondern man ist ja auch geistig viel entscheidungsfreudiger und kreativer, wenn man einfach mehr Routine drin hat. Und das andere ist das Thema Ernährung, weil wir ja schon so oft darüber geredet haben, dass wir hier im Werksviertel sind und man eigentlich nur von Fastfood umgeben ist. Das ist jetzt manchmal als Inder, als Pizza oder was weiß ich getarnt. Ja. Aber am Ende ist es alles Fastfood. Und da einfach so ein bisschen mehr Fokus auf gesunde Ernährung in dem Sinn zu legen, als dass man einfach Meal Prep macht. Ja. Dass man ein paar Mal die Woche sich vornimmt, hey, so 2-3 Mal Meal Prep machen, das sollte eigentlich gut möglich sein. Und da geht es jetzt gar nicht mal um den finanziellen Aspekt, sondern einfach darum, dass man dann selber unter Kontrolle hat, was man denn eigentlich isst. Ne? Ja. Wie es denn so mikronährstofftechnisch auch ausschaut. Und so, wie wir das jetzt für uns beide gemacht haben, kann das jeder für sich selber auch mal machen. Einfach überlegen, hey, wo sind meine größten Blocker gewesen? Wo sehe ich vielleicht am ehesten noch Potenzial? Und das sind bei manchen dann vielleicht 2 Bereiche, bei manchen sind es vielleicht 10 Bereiche. Ne? Auf 10 Bereiche kann man sich aber nicht fokussieren. Das ist das Wichtigste. Das ist nämlich der nächste Schritt, sage ich jetzt mal, dass man eine gewisse Priorisierung erstellt. Und was man vielleicht noch bei dieser, ich nenne es jetzt nochmal Diagnose, noch mit reinpacken kann, man kann sich auch mal, man nennt das Habit Scorecard, dass man zum Beispiel sagt, okay, wie schaut bei mir denn so ein typischer Tag aus und was habe ich denn da für Gewohnheiten? Zum Beispiel, ich stehe in der Früh auf und trinke ein Glas Wasser mit Elektrolyten. Ne? Dann gehe ich Zähne putzen, dann ziehe ich mich an, dann fahre ich ins Büro oder dann gehe ich ins Fitnessstudio, wie auch immer. Da kann man so einen Tag, so einen typischen Tag relativ gut durchstrukturieren und dann kann man bei jeder Gewohnheit, die man hat, irgendwie dazuschreiben, das ist gut für mich, das ist neutral und das ist schlecht für mich. Ne? Zähneputzen ist, denke ich, gut für mich. In der Früh Wasser trinken ist gut für mich. Ja. Wenn ich jetzt um 9 einen Kaffee trinke, ist es wahrscheinlich neutral, ne? Weil es dann weder schlecht noch gut. Manche mögen Kaffee, manche mögen keinen, würde ich jetzt mal sagen, ist neutral. Wenn es dann zum Mittagessen geht und ich schaue um 11.45 Uhr auf Uber Eats, würde ich sagen, okay, ist schlecht. Ist eine schlechte Gewohnheit. Ne?
Kommt drauf an, was man bestellt, aber 90% der Fälle.
90% der Fälle ist eine schlechte Gewohnheit. So kann man sich das auch mal strukturieren und dann irgendwie schauen, okay, was kann man denn da vielleicht eliminieren? Was ist gut? Was kann man vielleicht noch mehr machen? Und so weiter und so fort. Aber an und für sich reicht es auch schon, wenn man für sich selber diese großen Blöcke identifiziert und dann dazu übergeht und sagt, welche zwei maximal 2, am besten sogar nur 1 Punkt, also 1 bis 2 Punkte zu sagen, was ist für mich der größte Hebel fürs nächste Jahr? Wo möchte ich meinen Fokus setzen? Es kann Schlaf sein, es kann Ernährung sein, es kann Sport sein, was weiß ich. Das kann eine Beziehung sein und so weiter und so fort. Aber irgendwo muss man seinen Schwerpunkt setzen, weil wenn das 3 und 4 Sachen sind, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird man auf nichts genügend Fokus legen können. Und im nächsten Jahr sitzt man wieder am 1.1.2027 dann da und überlegt sich so, ah, und eigentlich habe ich schon wieder alles nur so ein bisschen gemacht und eigentlich alles viel zu viel. Ne? Deswegen da muss man einen Schwerpunkt setzen. Was kann man sich da für Frage stellen? Naja, wenn ich etwas 2 Monate, 3 Monate durchziehe, wovon würde ich mir den größten Benefit erwarten? Würde dir da für dich persönlich was einfallen?
Ja gut, ich meine, da gibt es viele Sachen. Ne?
Immer diese schwierigen Fragen.
Ich mache es immer so ein bisschen anders. Also ich mache mir schon mehrere Ziele jedes Jahr, aber halt immer nur eins pro, ich sag mal, Kategorie. Ne? Also wenn ich jetzt ein sportliches Ziel habe, dann habe ich eben auch nur ein sportliches Ziel. Weil wenn ich jetzt mir mehrere, also ich kann mir, wenn ich mir gleichzeitig das Ziel setze, meine VO2 Max um 10 Punkte zu erhöhen und dann auf der anderen Seite noch das Ziel setze, meine Körpermasse um 10 Kilo zu erhöhen, dann habe ich halt zwei Dinge, die komplett gegeneinander arbeiten und auch komplett andere Trainingsregime erfordern. Das heißt, da bin ich dann schon recht radikal und entscheide mich für eine Sache. Aber ich habe dann schon irgendwie ein sportliches, ein privates, ein geschäftliches. Also ich habe schon verschiedene Ziele. Also vielleicht, also das ist zumindest mein Ding. Also ich glaube, da kann ich schon auch recht gut differenzieren, weil das ja im Alltag dann auch irgendwie unterschiedliche Blöcke sind. Ne? Deswegen, aber wenn ich halt pro Block dann mehrere Ziele habe, dann wird es chaotisch. Also da bin ich voll bei dir. Na, und jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt jede Woche, also einfach, gehen wir mal auf Cardio-Fitness zurück, gehen wir mal auf VO2 Max zurück, wenn ich jetzt jede Woche irgendwie ein HIIT-Training einbauen würde und das mal 3 Monate durchziehen würde, wahrscheinlich wäre mein VO2 Max besser, wahrscheinlich wäre meine Cardio-Fitness besser. Ne? Also, und so kann man sich reverse-engineeren, genau wie du sagst. Ja.
Ich denke, was man da manchmal vergisst, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel dir als Ziel setzt, du möchtest deine VO2 Max um, sag ich mal, 5 Punkte erhöhen oder du möchtest irgendwie eine VO2 Max von 60 erreichen, das ist so das Ziel, dann wirkt sich das ja auch positiv auf viele andere Felder aus. Das muss man ja auch dazu sagen. Also wenn du sportlich mehr leistungsfähiger bist, bist du auch stressresilienter im Beruf, du bist da viel produktiver, weil sich dein Stoffwechsel anpasst. Also ein so ein Ziel, deswegen ist es für manche wahrscheinlich eine bessere Idee, sich nicht in jeder Kategorie ein Ziel rauszupicken, sondern zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal nur 2 Sachen und deswegen ja auch ganz konkret diese Vorstellung zu sagen, wenn ich jetzt etwas 90 Tage mache, wo ist der größte Benefit? Ne? Dann ist es wahrscheinlich für super viele Leute wirklich Bewegung, ne? Weil Bewegung auf so viele andere, auf so viele andere Domänen oder Bereiche irgendwie einen positiven Effekt hat. Ne? Deine Ernährung wird sich dann auch ändern, insofern als auch wenn du dich gleich ernährst, kommt dein Körper mit dem, was du isst, viel besser klar. Natürlich muss man auch ein bisschen was anpassen. Ne? Wenn man sich viel bewegt, muss man auch an gewisse Mikronährstoffe denken, die man dann mehr aufnehmen muss. Was weiß ich, Magnesium und so. Aber man kann es auch nach solchen Prozessen irgendwie so ein bisschen definieren und muss nicht unbedingt sagen, kann man machen, ne? Ich pick mir jetzt aus jedem Bereich was raus, aber muss man auch nicht machen. Es kann auch einfach nur ein oder zwei Sachen sein, die man sich nach 3, 4 Monaten irgendwie rauspickt. Und wenn man dieses Ziel sich dann so ein bisschen festgesetzt hat, dann muss man sich überlegen, wie komme ich jetzt dahin? Ne? Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wie können diese kleinen Gewohnheiten praktisch ausschauen, die mich zu meinem Ziel bringen, dass ich jetzt eine VO2 Max von 60 habe oder von 50 oder von 40, kommt ja natürlich immer so ein bisschen drauf an, was der Ausgangspunkt ist. Aber wenn man jetzt eine VO2 Max von 30 hat, dann bitte nicht als Ziel setzen, dass man 55 oder 60 haben will. Das ist schlichtweg unrealistisch.
Das ist unwahrscheinlich. Ja.
Sehr also schwer zu erreichen, vor allem mit so kleineren Änderungen.
Ja.
Da muss man auch bei diesen Zielen so ein bisschen realistisch bleiben, weil das Problem ist ja auch häufig, wenn Leute abnehmen wollen, dass die Ziele viel zu hoch gesteckt sind und dann sagt man so, naja, ich möchte aber irgendwie 20, 30 Kilogramm abnehmen und natürlich gibt es auch Leute, die es dann wirklich schaffen, wenn sie das Gewicht abgenommen haben, das dann zu stabilisieren und zu halten, aber die allermeisten Leute haben wirklich Schwierigkeiten dann, wenn dieser Prozess so abgeschlossen ist, wenn das Ziel erreicht ist, wie schaut es denn die Zeit danach aus? Wie ist denn jetzt das Follow-up? Ne? Was muss ich machen, um jetzt irgendwie auf mein 70, 80 Kilo zu bleiben und nicht wieder hochzuschnellen, dann irgendwie auf die 100 oder 110, die man vielleicht vorher hatte? Also da brauchst du ein bisschen Realismus und man weiß, vor allem bei Gewichtsabnahme, am nachhaltigsten ist es, wenn man einen langfristigen Prozess draus macht und nicht diese großen Sprünge zum Beispiel am Anfang macht. Aber es ist jetzt auch nur ein Beispiel gewesen. Und wenn es um Gewohnheiten geht, weil diese ganzen kleinen Änderungen am Tag, die soll man ja gewissermaßen in eine Routine übersetzen. Ne? Dass man am Ende nicht mehr immer nachdenken muss, das muss ich jetzt machen, bleiben wir mal bei Bewegung. Dass man eben zum Beispiel sagt, wie ich vorher gesagt habe, wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann ziehe ich mir meine Laufschuhe an und gehe vor die Tür. Ne? Und ob man dann laufen geht, spazieren geht, ob man sofort wieder reingeht, ob man einkaufen geht, was weiß ich. Man hat diese kleine Gewohnheit mal in die Tat umgesetzt und wenn man das jeden Tag mal macht oder zumindest jeden Tag unter der Woche, dann entsteht da schon ein bisschen was draus. Und was mir auch super gut gefallen hat, sind die bei James Clear in dem Buch Atomic Habits, da gibt es dann auch noch sowas wie, er nennt es die 4 Gesetze von guten Gewohnheiten. Und da geht es dann im Grunde darum, wie man schafft, so eine Routine tatsächlich zur Routine zu machen. Kannst du dich da selber noch, ich meine, 7 Jahre ist eine lange Zeit, ne?
7 Jahre ist eine sehr lange Zeit.
Eine sehr lange Zeit.
Nee, ich kann mich da nicht mehr individuell dran erinnern, aber ich weiß, worauf es halt einspielt. Und es geht am Ende darum, dass man sich natürlich das ganze Thema, und das sind die Gewohnheiten, so einfach wie möglich macht. Was da für mich immer am besten funktioniert hat, und das, du kannst danach gerne auf die einzelnen Gesetze nochmal eingehen, aber was für mich immer am besten funktioniert, war wirklich extrem fokussiert darauf zu sein, dass es so einfach wie möglich ist, so unkompliziert wie möglich für mich in den Alltag zu bringen. Ich bin ein extrem fauler Mensch. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn ich was Neues starte und mich das irgendwie lange Zeit kostet oder irgendwie kompliziert in meinen Alltag zu. Es muss sofort für mich passen und in meinen Alltag passen. Und deswegen versuche ich diese Dinge eben, ich nenne es so frictionless wie möglich, also so reibungslos wie möglich, in meinen Alltag zu integrieren. Und nach dem Prinzip handle ich, wenn ich sowas mache, eigentlich immer. Und deswegen klappen auch viele Dinge nicht. Ich sage dann bei vielen Dingen einfach, ja gut, dann wird es halt jetzt erstmal nicht gemacht. So, ne? Weil, ja, wäre cool, aber mache ich halt eh nicht. Dann fange ich lieber erstmal mit anderen Themen an, um besser zu werden. Und dann irgendwann habe ich die erstmal ausoptimiert. Und dann wird das vielleicht leichter für mich. Ne? Aber so diese Reibung rauszunehmen, dass es in den Alltag quasi seamless reinpasst, das ist sicher eins von diesen Gesetzen. Und das hat für mich auch mit Abstand am besten funktioniert.
Das ist für mich auch das, also das Gesetz ist auch ein Gesetz, hast du recht. Ja. Genau, das dritte ist make it easy, also mach es einfach. Und für mich auch das mit Abstand am größten Effektivität. Ne? Das fängt damit an. Ein ganz praktisches Beispiel, du hast ein Gym, das kostet 40 € im Monat, 3 Kilometer weg. Und du hast eins, kostet 80 € im Monat und das ist 50 Meter von dir weg oder 1 oder 2 Minuten zu Fuß weg. Ne? Bitte nimm unbedingt das mit den 80 €, weil ansonsten wirst du da nicht regelmäßig hingehen, weil es ist super viel Aufwand, da hinzuradeln, mit den Öffis hinzufahren, mit dem Auto hinzufahren. Das ist immer ein Hassle, das ist immer Friction. Das will man nicht haben. Und wenn man eine neue Gewohnheit hat, wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Fitnessstudio, dann ist das ein entscheidender Faktor. Dann ist das Geld besser investiert, wenn man das teurere Fitnessstudio nimmt, was um die Ecke ist, als wie das günstigere, was weiter weg ist. Vielleicht hat man 2 Fliegen mit einer Klappe, dann ist ja wunderbar. Aber das ist, finde ich, ein extrem praktisches und gutes Beispiel. Oder ich mag zum Beispiel Süßigkeiten enorm gern. Ne? Also was bin schon auch so ein bisschen so ein Zucker-Chunky. Also Schokolade zum Beispiel mag ich sehr, sehr gern. Und das also dieses Make it easy, das funktioniert nicht nur für positive Gewohnheiten, sondern auch für negative. Ne? Ich weiß, dass ich das gerne esse. Ich weiß auch, dass ich das nicht zu viel essen sollte. Dann kaufe ich mir halt einfach nichts.
Und oder du machst es schwierig accessible in deiner Wohnung.
Ja, oder ich habe es halt einfach nicht da. Dann ist es am schwierigsten.
Das ist am schwierigsten. Ne?
Also dann habe ich halt mal keine Schokolade da und dann denke ich mir so, jetzt wäre aber was Süßes eigentlich ganz gut. Dann gehe ich nicht runter in den Supermarkt und kaufe mir was. Dann esse ich halt dann was anderes. Ne? Esse ich halt irgendwie einen Apfel oder eine Banane oder was anderes. Und damit ist das Problem dann eigentlich schon gelöst. Dann ist es für mich nicht mal bewusster Verzicht. Das Einzige, was man schaffen muss, man soll halt nicht hungrig einkaufen gehen und sich dann alles Mögliche an Zeug und süßem Zeug dann auch reinlegen in den Korb. Oder was weiß ich, wenn man nach einem stressigen Tag auf der Arbeit einkaufen geht, dann denkt man am Abend so, jetzt habe ich mir irgendwie was verdient, ne? Und jetzt muss man sich selber belohnen. Ja. Und das ist, finde ich, auch und was man ein bisschen vermeiden sollte. Und man muss halt sich bewusst sein, dass es zu diesen Situationen kommt und dass man da halt selber so ein bisschen anfällig dafür ist.
Ne? Ich mach das tatsächlich so, ich bestelle ja immer. Also es gibt ja verschiedenste Online-Supermärkte mittlerweile. Das heißt, es ist natürlich auch Low Friction, dafür ist dann auch irgendwie immer was zu Hause. Ne? Das ist der Vorteil. Also auch eine Gewohnheit, die irgendwo Low Friction ist. Und der Vorteil ist, da ist es so Low Friction, dass er ja immer schon vorschlägt, was du immer einkaufst. Ne? Und wenn du es dann auch noch immer am Sonntagabend nach dem Abendessen machst, für den Montag, dann hast du immer deinen Wocheneinkauf quasi erledigt, dann hast du ja gerade überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendeinen Scheiß zu kaufen, sondern bist super entspannt vom Wochenende. Du hast gerade gegessen, alles easy und kaufst nur sinnvolle Sachen und dann kommt am Montag die ganze Lieferung für die ganze Woche und musst die ganze Woche nicht einkaufen. Dann Du hast das ganze Problem gelöst. Aber mein Problem jetzt ist, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, kompletter Kontrollverlust. Also ich bin es einfach nicht mehr gewohnt. Dieses Überangebot, wenn ich das alles vor mir habe, ich kaufe jeden Scheiß. Und ständig finde ich irgendwas Neues und muss es gleich probieren. Dann gehe ich gar nicht mehr in den Supermarkt einfach. Hm.
Bei mir ist das enorm auffällig gewesen. Ich habe in Innsbruck viele Jahre im 4. Stock über einem Supermarkt gewohnt. Also ich musste, wenn es irgendwie geregnet hat oder geschneit hat, ich bin nicht mal nass geworden, um in den Supermarkt zu gehen und bin Tag daran vorbeigelaufen. Und immer wenn man irgendwie von der Uni heimgekommen ist oder von sonst was heimgekommen ist, ist man natürlich da so kurz vorbei und hat sich gedacht, was wäre denn jetzt noch gut, irgendeine Kleinigkeit oder so. Ist man da reingelaufen, hat sich irgendwie 3-4 Sachen oder so gekauft. Natürlich hat man immer mehr mitgenommen, als man eigentlich wollte. Das ist ja ein Klassiker. Aber da neigt man dann schon auch dazu, auch einfach immer, hier ist vielleicht noch was Süßes irgendwie dabei, hier ist noch ein bisschen Junkfood oder so mit dabei. Also das ist schon echt sehr gefährlich, aber ich bin mir dessen bewusst.
Ja, aber man muss sich ja noch einmal die Perversion der Kasse überlegen, was da alles vor diesem Laufband, also nicht Laufband, diesem
Fließband,
genau, was da alles dahinter gestackt ist. Alkohol, Zigaretten, Zucker, was weiß ich, alles
einfach. Kaugummis ist vielleicht noch das harmloseste.
Außer
es sind harmloseste, also zuckerhaltige Kaugummis, das nicht, ne? Aber das ist heutzutage schon wild, relativ selten.
Schon wild, ne? Also was da alles gibt.
Also einfach merken, es soll alles so einfach wie möglich sein. Ne? Also man soll sich das Leben selber nicht schwer machen, zum Beispiel wenn man es dann schon geschafft hat, okay, jetzt geht man regelmäßig ins Fitnessstudio, sich dann auch schon vorher zu überlegen, was mache ich denn heute? Ne? Weil dann steht man nicht im Fitnessstudio wieder oder im Gym wieder vor diesen vielen Auswahlmöglichkeiten und überlegt sich dann, was für Geräte werden denn heute spannend, das probiere ich mal, sondern sich einfach überlegen, das sind die 5 Übungen, die ich heute machen will und wenn das Gerät nicht frei ist, gibt es vielleicht ein Backup-Gerät, wo ich das was Ähnliches machen kann, aber mit Struktur rangehen, mit Planung rangehen, weil dann ist es viel, viel schwerer davon abzuweichen, als wenn es gar keinen Plan gibt. Ne? Oder Social Media, bestes Beispiel noch, muss nicht Social Media sein, es gibt ja auch viele Leute, die auf den Handys alle möglichen Spiele spielen. Ne? Es gibt ja diese Blocker-Apps, wo man dann so kleine Rätsel lösen muss, bevor man in die App rein kann. Ne? Das ist alles Friction. Wenn ich nur mal schnell auf Instagram was nachschauen will und ich muss dann dieses Rätsel da lösen, dann denke ich mir, okay, nee, lass gut sein, mach ich später.
Hast du so einen installiert?
Nee, habe ich nicht installiert, aber ich weiß, dass es sowas gibt.
Ja. Es gibt es ja auch von Apple direkt, da kann man ja auch pro App so eine Zeit einstellen und dann lässt er einen erstmal nicht in die App rein, dann kann man aber gleich mit irgendwie einem Tippen kommen eh wieder. Also irgendwie ist es nicht so ein krasse Friction. Das erinnert einen nur, dass man eigentlich nicht mehr rein sollte. Mhm. Habe ich irgendwann mal ausgetestet, hat für mich gar nicht funktioniert.
Okay.
Aber mittlerweile bin ich da auch nicht mehr so anfällig für die meisten Social-Media-Sachen zumindest. Außer LinkedIn ist mittlerweile ein bisschen schlimmer geworden. Das ist der Fluch des Alters vielleicht. Aber
das kann sein, ja.
Aber
man muss halt schon schauen, dass man so ein, also erstens, man muss mal wissen, wo ist das eigene Problem, wo hat man seinen eigenen Laster, und da muss man sich irgendwie da so ein bisschen zu helfen wissen. Ne?
Genau.
Und sich nicht, ich finde so Social Media Apps, die sind sehr hilfreich. Ne? Wenn du warten musst, eine Minute, bevor du dann überhaupt reinkommst bei irgendwelchen Apps, dann schaue ich halt dann nicht einfach mal so rein. Dann denke ich mir so, schaue ich vielleicht später rein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Und es gibt ja mittlerweile Hunderte von diesen Apps.
Ja, voll,
also ist
voll.
Ja, keine Seltenheit mehr.
Was bei mir da auch gut funktioniert, ich hatte früher immer echt ein Problem mit Instagram. Das war wirklich so, da ist man einfach so durchgescrollt. Das ist ja wirklich mittlerweile unfassbar, Instagram. Ne? Also der Algorithmus ist ja auch so gut, dass du ja eigentlich nicht mehr das angezeigt bekommst, was du abonniert hast. Du bekommst ja nur noch das angezeigt, was du dir wirklich anschaust. Das heißt, es ist ja wirklich darauf optimiert, dass du so viel Zeit wie möglich auf dieser Plattform verbringst. Und das Einfachste, was ich gemacht habe, ich habe einfach die App die letzte Seite von meinem Handy verschoben. Und es hat bei mir enorm gut funktioniert. Also für 2 Wochen lang habe ich die App kaum angerührt und dann irgendwann gewöhnt man sich wieder dran. Ne? Aber da finde ich so krass, da merkt man halt, wie dieses Friction-Thema, es ist so wenig eigentlich, aber es reicht schon, dass es einen für eine Zeit lang schon mal davon abhält.
Ja, und auf keinen Fall auf die eigene Disziplin vertrauen, weil das geht immer schief. In den allermeisten Fällen geht das immer schief. Ich glaube, da sprechen die allermeisten Leute aus Erfahrung und deswegen make it easy. Was da so ein bisschen mit reinspielt, das haben wir jetzt eigentlich mit diesem Make it easy schon ein bisschen abgefrühstückt, ist Make it obvious, also das Ganze offensichtlich machen. Das ist zum Beispiel, dass man eben Süßigkeiten aus dem Sichtfeld weglegt, dass man sich das Sportzeug, wenn man am nächsten Tag ins Fitnessstudio gehen möchte, in der Früh alles schon fixfertig herrichtet, dass man in der Früh keinen Stress mehr hat, weil ansonsten ist es natürlich auch, jetzt muss ich erst alles zusammenpacken, das braucht so viel Zeit. Und dann sucht man sich die ganzen Sachen erst zusammen und sicher nicht nur einmal denkt man sich, ja, okay, heute lasse ich das mal sein, weil es mir jetzt zu zeitaufwendig, ne? Vielleicht verschläft man in der Früh 15 Minuten. Also man soll sich das alles sehr, sehr simpel machen und man soll es auch sichtbar praktisch machen. Also dass man auch wirklich einen Trigger hat, wenn man in der Früh aufsteht. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, mehr Wasser zu trinken in der Früh oder Elektrolyte zu trinken oder was weiß ich, dann kann man sich das Glas mit den Elektrolyten einfach schon neben dem Wasserhahn herstellen. Und dann kommt man in der Früh in die Küche und denkt so, da steht dir das Glas, passt wunderbar. Ne? Nehme ich, mache ich. Voll. Also das ist noch sehr wichtig. Was ich auch spannend finde, was jetzt für mich jetzt nicht so ein krasser Hebel ist, ist make it attractive. Also dass man Sachen attraktiver macht, dass man zum Beispiel einen Lieblingspodcast hat. Ich hoffe, Beyond Lives für einen Podcast. Genau. Aber nur als Beispiel. Oder eine Lieblingsserie hat, dass man das immer mit was koppelt, wo man sagt, hey, ich möchte mich mehr bewegen. Das heißt, ich höre meinen Lieblingspodcast nur während dem Spazierengehen. Oder wenn ich Netflix schaue, dann nur während ich zum Beispiel am Crosstrainer bin. Oder während ich mich halt eben bewege. Ja. Also, dass man immer was Angenehmes, was man sowieso gerne macht, mit was Unangenehmem koppelt und sagt, okay, hey, das passt da eigentlich ganz gut rein. Also ich fand das mit Bewegung, vor allem wenn es um Podcasts oder um irgendwie Serien oder so geht, ganz, ganz gut und ganz sinnvoll. Wenn man jetzt natürlich einen Serienmarathon machen will, ist schwierig. Ne? Man kann wahrscheinlich jetzt nicht einfach...
Man kann auch einen Marathon laufen.
Also. Nee, natürlich. Aber ich meine, jetzt, wenn man, was weiß ich, 5 Folgen in Serie schauen will, dann ist es ein bisschen tricky. Ja, aber dann kann man es zumindest für eine Folge machen. Ne? Also es gibt dann nicht diese Ausrede zu sagen, man macht diese Kombination nur teilweise. Oder dass man zum Sport mit Freunden geht. Weil eine Gruppendynamik, die ist vor allem, wenn es um Sachen geht, die für einen persönlich eine sehr hohe Hürde sind, finde ich sehr, sehr wichtig, vor allem bei Bewegung. Ne? Wenn du weißt, hey, die anderen gehen heute auch alle ins Fitnessstudio, dann ist die Hürde für dich einfach nicht zu gehen viel, viel größer, als zu sagen, okay, ich wäre ja heute eh der Einzige, fällt ja eh nicht auf, lassen wir es halt einfach mal.
Also ich würde sogar behaupten, als ich die ersten Jahre ins Fitnessstudio gegangen bin, ich bin fast nie alleine gegangen. Ehrlicherweise. Man war dann irgendwie noch so unsicher, weil man halt noch so jung war, oder? Und ich bin jetzt nicht irgendwie ein krasser Sportler, so. Zumindest nie gewesen. Und ich glaube, ich bin echt nur mit Freunden immer gegangen. So, das war für mich auch überhaupt nicht denkbar, alleine zu gehen. Ich glaube, dann ist man einfach nicht gegangen. Also,
ich bin schon weiß oft, nicht, wie es bei dir ich war. Bin schon oft alleine gegangen, halt auch immer in der Früh. Und aber auch, weil es so ein bisschen Routine war, ist mir dann ein bisschen abhanden gekommen. Ne? Und dann bin ich immer wieder nur nach der Arbeit und habe es so häufig sausen lassen. Und bin aber dann auch eigentlich häufig erst in der Früh gegangen, wo du ja auch dann in der Früh gegangen bist. Ne? Und dann hat Clemens auch noch angefangen. Und dann war es irgendwie so, also wir haben nicht ausgemacht, dass wir gemeinsam ins Fitnessstudio gehen, aber man hat sich dann vor Ort eh getroffen. Und dann, finde ich, ist es eine ganz andere Motivation gewesen, als wenn ich jetzt irgendwie in der Früh alleine hingegangen wäre. Ne? Aber es ist wahrscheinlich Typsache.
Sicher.
Auf jeden Fall, das ist eine Idee zu sagen, wie man was attraktiv machen kann. Auf der anderen Seite kann man Sachen auch unattraktiv machen. Wenn ich mir überlege, okay, heute Abend trinke ich Alkohol, dann kann man sich auch einfach mal, oder wenn man im Dilemma steckt, trinke ich Alkohol oder trinke ich keinen, kann man sich doch einfach mal vorstellen und visualisieren, wie fühle ich mich denn morgen, wenn ich jetzt Alkohol trinke? Ne? Wie schaut mein morgiger Tag aus? Und für manche Leute ist es wahrscheinlich auch schon genug zu sagen, okay, ich lasse den Alkohol heute weg, weil sonst habe ich morgen Kopfschmerzen, ich bin nicht so leistungsfähig, pipapo.
Ja.
Also
jedes... Das ist natürlich ein sehr, sehr arger, ein sehr schmerzhaftes Gefühl.
Das ist ein sehr schmerzhaftes Gefühl, genau. Je nachdem, wie sehr man, also je mehr man sich darin verliert, wie man sich am nächsten Tag fühlt, desto eher lässt man es, denke ich, auch. Ne? Wenn man sich da so ein bisschen zurückerinnert. Die Idee von der ganzen Sache ist, dass natürlich jedes Gesetz, was auch ins Positive funktioniert, auch ins Negative funktioniert. Und das Letzte ist vielleicht noch, gehört ein bisschen zu Make It Attractive dazu, das Make It Satisfying, also mach's belohnend. Man darf sich auch, wenn man es eine gewisse Zeit schafft, eine Gewohnheit durchzuhalten, sich auch mal belohnen. Was weiß ich, ich schaffe es jetzt in 30 Tagen 25 Mal zum Sport zu gehen, einfach nur zum Sport zu gehen, ohne dass man sich jetzt fix festlegt und sagt, ich mache jetzt vor Ort das, das, das und das, sondern einfach nur das Aufraffen, sich dann irgendwie belohnt, dass man halt mal ein kleines Sauna-Wochenende macht, ein Wellness-Wochenende macht, was weiß ich. Nichts, was die Routine unterbricht, das ist ganz wichtig. Also nicht sagen, ich gehe jetzt statt dem Fitnessstudio, mache ein Wellness-Wochenende, sondern einfach so on top eine kleine Belohnung dafür. Oder wenn es um Schlafregelmäßigkeit geht und so weiter und so fort. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Und
hast du sowas schon mal gemacht?
Also Belohnungen?
Ja.
Nee.
Ja, ich auch nicht.
Wie gesagt, das Einfachste ist für mich, Sachen einfach zu machen.
Genau, ja.
Also offensichtlich und einfach zu machen, indem ich mir mein Sportzeug einfach schon herrichte, indem ich mir zum Beispiel für mich ein super großer Hack ist, wenn es darum geht, Supplements immer einzunehmen, ist mir die schon in so einer kleinen Pillbox, in so einer kleinen Supplementbox herzurichten. Weil ansonsten stehe ich in der Früh vor meinen ganzen Gläsern und denke mir so, und jetzt muss ich die noch alle auspacken und dann ist es mal ein bisschen stressiger und dann lasse ich es weg. Wenn ich das aber alles schon fix fertig vorbereitet habe, dann nehme ich es vielleicht auch einfach nur mit. Entweder schütze mir schnell die Hand und schluck's runter oder ich nehme es halt mit. Das sind so kleine Sachen und aber ich nehme es allein deshalb wahrscheinlich mehr als doppelt so häufig ein. Einfach weil das für mich so einen krassen Unterschied ausmacht.
Ja, kann ich. Also man vergisst es auch nicht so leicht.
Ja, voll.
Allein deswegen schon.
Ja. Also das muss man immer im Kopf haben. Das finde ich spannend. Und jetzt vielleicht nur so ein letzter Punkt. Es kommt ja immer mal dazu, dass die Routine aus irgendwelchen Gründen unterbrochen wird. Ne? Wenn man Sport macht, wird man mal krank. Das glaube ich, das Normalste in der Welt, auch wenn man nicht, weil man jetzt irgendwie ein schlechtes Immunsystem hat, sondern weil massiv Influenza oder Corona oder was weiß ich im Umlauf ist und man einfach nicht auskommt. Oder man hat mal Stress und die Zeit wird mal knapp. Man kann auch einfach mal einen schlechten Tag haben, ist auch vollkommen normal. Das Wichtigste ist einfach nur never miss twice.
Ja.
Also.
Aber was ist jetzt, wenn man eine Woche Influenza hat, Mario, und dann 3 oder 4 Mal misst? Das ist natürlich dann.
Ja, dann gilt es ist natürlich ein bisschen schwieriger, nicht, aber.
Ist natürlich auch nur Spaß, ja.
Aber man muss halt, also man darf halt dann nicht sagen, und jetzt habe ich mich wiederholt und jetzt gönne ich mir noch eine Woche so ein bisschen Pause, sondern man sollte dann, wenn man sich wieder fit fühlt, das heißt nicht, dass man in der gleichen Intensität wie vorher starten muss,
sondern
es geht wieder
nicht,
nur ums Dasein, ums Machen, um das Wiederaufnehmen von der Routine. Weil sobald man mal anfängt, damit sich selber Kompromisse zu machen, dann geht das Ganze ehrlicherweise schon wieder den Bach runter.
Voll.
Also man braucht man muss sich da selber gegenüber auch einfach wieder konsequent sein. Und wie gesagt, das ist natürlich in so einer Gruppendynamik einfach immer sehr viel leichter, als wie man sich da selber durchschlagen muss. Und dann hat man da, glaube ich, eine sehr gute Ausgangsposition. Vielleicht noch ein zweiter Punkt, ist ja nicht immer nur, dass man Sachen vielleicht auch einfach mal weglässt, sondern dass man sich denkt, okay, du hast dir zum Beispiel dein V2max-Ziel gesetzt und jetzt tut sich aber so 2 Monate einfach mal gar nichts.
Ja. Jo, das kann natürlich dann 2 Punkte haben. Einerseits könnte natürlich das Protokoll, was du dir überlegt hast, ein totaler Scheiß sein. Also das, was du machst, funktioniert einfach nicht. Da will ich gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Oder es ist einfach, weil du zu geduldig bist. Also ich glaube, man muss schon mal so Gewohnheiten auch eine längere Zeit durchziehen, um wirklich sagen zu können, hat es jetzt was gebracht oder nicht. Worst-Case-Szenario ist man immer als Person dran gewachsen. und Best-Case-Szenario dauert es halt einfach mal ein bisschen. Also ich meine, das ist ja die goldene Regel auch eigentlich im Fitnessstudio. So nach einem Monat sieht man eigentlich eh noch nicht wirklich was. Ne? Das wird einem jeder Bodybuilder sagen. Man hat zwar vielleicht einen schnellen Kraftzuwachs, weil man einfach die Übungen besser lernt und so, aber irgendwie sieht man noch nichts nach einem Monat. Wenn man es dann mal 2 Monate macht, so langsam kommen aber Veränderungen rein. Ne? Und dann meistens dauert es aber noch länger. Ne? Und ich glaube, das ist das, was man auch echt nicht vergessen darf. Es ist halt leider schon ein Prozess.
Ja, vor allem, wenn es um Muskelaufbau geht, dann ist es ja auch ein ganz normaler physiologischer...
Oder gesunde Ernährung. Ne? Also ist auch was. Da wirst du jetzt nicht nach einer Woche den riesen Impact spüren. Ist einfach nicht so.
Manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall. Weil wenn man sich zum Beispiel, was weiß ich, wenig Ballaststoffe isst oder generell wenig Fiber, wenig Salat und man fängt dann plötzlich damit an, dann ist das ja natürlich auch ein gewisser... Umbauprozess für den Körper, fürs Mikrobiom Beispiel. Ne? Mhm. Dann kann es zum Beispiel am Anfang sein, okay, dass man ein bisschen Flatulenzen hat oder dass man das einfach nicht so gut verträgt. Das soll aber dann nicht dahin sein, zu sagen, okay, jetzt mache ich wieder weiter mit meiner Fastfood-Ernährung von vorher, sondern es braucht halt eben seine Zeit. Und wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ist auch ganz normal, okay, ja, die Kraft, die nimmt relativ schnell zu, aber nicht, weil die Muskeln größer werden, sondern weil die Koordination von den Muskelfasern besser wird. Ne? Wenn du nie ins Fitnessstudio gehst und du musst auf einmal schwer heben, dann ist die Muskulatur, die ist ja gar nicht koordiniert dafür.
Ja, ja.
Sondern über die Zeit hinweg lernt der Körper dann mehr Muskelfasern auf einmal zu rekrutieren, aber die sind immer noch nur gleich groß. Also das war alles schon da. Man hat nur die Koordination im Muskel verbessert. Genauso, wenn man immer nur Training mit schweren Gewichten macht, wird man super unkoordinativ, weil der Körper ja nur noch gewöhnt ist, möglichst viele Muskelfasern auf einmal zu rekrutieren. Und wenn du da einen Ball fangen musst, dann ist das aber nicht die Challenge, ne? Dann geht es nicht darum, dass der ganze Bizeps auf einmal mobilisiert wird, sondern dann brauchst du ein bisschen Feinmotorik. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man super abwechslungsreich trainiert und alles mal ein bisschen dazwischen streut, ne? Und nicht nur ins Fitnessstudio pumpen geht. Weil dann nicht wundern, wenn man plötzlich nicht mehr gut, was für sich, Ball fangen kann. Ja, das ist also ein super plakatives Beispiel und ich kenne sehr viele Fälle, bei denen das so gelaufen ist. Einfach weil es ja für den Körper so ein bisschen zu eindimensional war.
Ja.
Du wolltest noch ein paar Worte verlieren zu VO2 Max vorher.
Achso, zu VO2 Max selber gar nicht.
Beziehungsweise zum Training dahinter.
Ich habe schon tausendmal drüber geredet, oder vielleicht jetzt nicht hier im Podcast, aber ich fand das so geil, weil wir hatten letztens auch einen Berater hier in der Firma und ich lebe für die Betriebswirtschaft auf jeden Fall, aber ich bin auch irgendwo Mediziner, deswegen sicherlich nicht der strukturierteste Mensch. Und was der uns eben beigebracht hat, ist dieses Konzept KRIs und KPIs. Und ich mache das jetzt ganz kurz nur. Das eine ist der Key Result Indicator, also das Ergebnis. Das andere ist der Key Performance Indicator, was ja viele schon gehört haben, würde ich sagen. Das ist das, was man macht. Und das kann man jetzt eben sehr schön auf sowas wie ein VO2 Max zum Beispiel übertragen. Der VO2 Max ist das Ergebnis. Und du musst dir aber überlegen, was machst du täglich oder wöchentlich, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und das sind die KPIs. Und das heißt, du kannst dir dann zum Beispiel für den VO2 Max 2 bis 3 KPIs setzen. Das heißt, das eine ist irgendwie einmal die Woche HIIT-Training, ne? Und du musst es halt so und so lange machen und so häufig machen, also einmal die Woche für 15 Minuten. Und das musst du durchziehen, um das VO2 Max-Ziel zu erreichen. Und du musst vielleicht noch einmal die Woche Zone 2-Training machen für eine Stunde oder zwei, ne? Und das zahlt dann wiederum auch auf dieses Ziel ein. Und ich finde, für die es vielleicht auch ein bisschen mehr als BWLer denken, ist es vielleicht schön eindeutig, dass man eigentlich genau das, auch diese ganzen Business-Entscheidungen, die man ja sowieso auch im Alltag kennt, also man kennt das ja im Alltag, okay, es wird irgendwie mit KPIs im Business gearbeitet, warum macht man das dann eigentlich daheim nicht, ne? Also ich denke mir so, es lässt sich so leicht übertragen, es ist eigentlich so simpel, sein Leben danach aufzubauen und hilft einem einfach dabei, die Ziele zu erreichen. Das ist ja genau das, was wir jetzt gepreacht haben, ne? Nur nochmal mit anderen Worten.
Ja, voll.
Das wollte ich nochmal loswerden, weil es mir so Spaß macht.
Ja, nee, finde ich auch super interessant. Hat man natürlich so gar nicht direkt am Schirm, ne? Also ich hoffe, wir können jetzt viel davon umsetzen, von dem, was wir uns hier heute vorgenommen haben. Ich hoffe auch alle, die zugehört oder zugeschaut haben, dass die auch ein bisschen was davon umsetzen können, indem man einfach sich zu Herzen nimmt, hey, es braucht keine riesigen Vorsätze, sondern man braucht eine gewisse Richtung, man muss wissen, wo ist mein Ziel, wo ist mein Schwerpunkt und dann muss man sich überlegen, so einen kleinen Prozess, den man jeden Tag machen kann oder alle 2 Tage machen kann, die ihn so ein bisschen mehr in Richtung von diesem Ziel bringen oder in Richtung von diesem Vorsatz bringen. Also nicht überfordern lassen von großen Vorsätzen, sondern sich einfach nur auf diese kleinen Schritte, die man jeden Tag machen kann, konzentrieren. Und das Wichtigste ist eben genau, dass man diese kleinen Prozesse für sich findet und sie dann, vereinfacht gesagt, so simpel wie möglich macht. Ne? Dass man auch unbedingt dranbleibt, dass das Buch schon am Nachttisch liegt, dass das Glas Wasser schon neben der Spüle steht, dass das Sportzeug schon bereit liegt und so weiter und so fort. Ne? Diese ganzen kleinen Dinge, denen man eigentlich wenig Aufmerksamkeit schenkt, weil man sich denkt, ja, man bekommt es ja sowieso hin, nee, man bekommt es nicht hin. Das ist ja eben der Punkt. Ne?
Also was echt ein Punkt ist, was wir noch vergessen haben, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, ja. Was auch zu Satisfaction noch dazu gehört. Ich finde, was auch immer richtig geil ist, deswegen mache ich mir viele von solchen Sachen auch immer so zum Abhaken. Also es muss nicht physisch sein zum Abhaken. Ja. Ich habe zum Beispiel manche von diesen Sachen auch in Asana einfach drin. Also Asana ist so ein Tool, mit dem man arbeitet.
Project Management Tool,
mit dem wir einfach in der Firma arbeiten, mit dem, glaube ich, viele Firmen arbeiten. Und du kannst halt einfach einen Task und eine Aufgabe quasi abhaken. Und einfach das nur zu machen, ist einfach schön, weil du weißt, okay, heute habe ich es gemacht. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann ärgerst du dich auch ein bisschen und weißt, okay, morgen will ich es aber schaffen. So, ne? Und das finde ich noch Das ist mir gerade noch eingefallen.
Nee, super wichtiger Punkt. Ich habe das während dem Studium sehr viel gemacht. Vor allem auch beim Lernen. Ich habe das in so viele kleine Prozesse aufgedröselt und die dann immer abgehakt. Und am Ende des Tages schaust du diese Liste an und denkst so, boah, einfach 10 Sachen erledigt. Unfassbar, ne? So produktiv gewesen. Also das fand ich richtig gut. Und auch wenn es dann nur 10 von 15 gewesen sind, ist trotzdem fein gewesen, weil man
sich... Hast auch was zurückschauen können.
Weil man hat trotzdem diese 10 Haken gemacht und man hat trotzdem 10 Sachen geschafft. Und manchmal ist es vielleicht nur eine von 3. Aber es ist ein super schönes, positives Feedback, auch enorm unterschätzt. Das wird so häufig belächelt, aber es ist so effektiv über die Zeit hinweg. Gut, also weniger planen, mehr verbessern und das jeden Tag. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Also vielleicht von unserer Seite noch die Empfehlung, wer es nicht gelesen hat, Atomic Habits ist ein super gutes Buch von James Clear. Es ist auch schon ein paar Millionen Mal verkauft worden, aus gutem Grund, weil ich es wirklich sehr... sehr, sehr anschaulich und sehr plakativ ist. Ich glaube, er hat sogar noch irgendwann mal ein Buch geschrieben zur 1%-Methode. Das ist aber erst danach gekommen. Das greift sehr, sehr vieles von dem wieder auf, was in Atomic Habits eh schon drin steht. Also insofern, man kann sich das vielleicht auch einfach selber zum neuen Jahr mal schenken. Diese 15 oder 20 Euro, ich weiß nicht auswendig, wie viel es kostet, sind auf jeden Fall gut investiert für die eigene gesundheitliche Zukunft. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, uns eine Bewertung dazulassen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Gerne auch einen Kommentar, wie ihr die Folge gefunden habt. Wenn es Fragen gibt, gerne melden. podcast@beyondlifespan.de. Spotify, Apple, YouTube, überall sonst auch gerne eure Fragen kommentieren. Ich freue mich auf ein ganzes neues Jahr voller spannender Folgen, voller spannender Gäste. Und danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und frohes neues Jahr.
Danke und ciao.